Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Cano und der Camilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Das ist die 61. Folge Nebelspalterinnen. Bei mir ausnahmsweise nicht Gami, sondern es freut mich sehr, einen besonderen Gast heute im Podcast zu begrüßen. Neben mir auf dem Sofa sitzt nämlich die Chiara Schlatter. Hoi Chiara.
Hoi.
Chiara, du bist 25, PH-Studentin und du bist seit 16 im Rollstuhl aufgrund eines Unfalls. Ich will heute mit dir über Inklusion und Repräsentation von Personen mit Behinderung reden. Und der erste Moment, den wir jetzt gerade schon hatten, vor dieser Podcastaufnahme, war, wo wir dunge gewartet haben, wo du dunge gewartet hast auf mich, für in das Haus hineinzukommen.
Ja, ich bin da an dieser Adresse angekommen und dachte, das stimmt schon, oder? Das Medienzentrum. Bin ich da vor dieser Stege gewesen und dachte, wo ist echt Maria? Sie muss mir wahrscheinlich da helfen. Ich weiß nicht, wo durch, ob ich da rein kann. Ich habe einfach so raufgeschaut und dachte, okay, das wird interessant.
Und ich habe mir tatsächlich im Vorfeld noch Gedanken gemacht, so, ja, vielleicht im Hintereingang gibt es eine Möglichkeit, reinzukommen mit dem Rollstuhl. Auf jeden Fall sind wir ja nach vorne rein. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, bis zu diesem Moment war mir nicht bewusst, wie viele Treppen das wir in diesem Haus haben.
Ja, es ist die erste Treppe aussen, dann ist die Tür aufgegangen, dann hat es weitere drei Treppen gehabt, nachher sind wir in den Lift, nachher mussten wir rübergehen und nachher ist auch irgendwie 10 Stufen für irgendwie runterzugehen wieder gewesen. Also es war schon gerade ein bisschen Marathon gewesen.
Genau, und ich finde, das ist doch ein Bild, wo ich gerne damit arbeite und gerne damit anfange, weil eben das Bundeshaus zum Beispiel habe ich im Kopf, das ist barrierefrei. Wir haben ja jetzt vermehrt Leute im Parlament mit einer Behinderung oder die eben im Rollstuhl sind. Und jetzt meine Frage an dich, die erste wäre so, fühlst du dich dadurch eigentlich mehr repräsentiert in der Politik?
Ja, da muss ich eben auch gerade sagen, ich rede einfach da für mich. Für mich persönlich hat es jetzt nicht so einen Impact gehabt, weil für andere Leute ist sicher Repräsentation sehr wichtig, auch, dass sie sich sehr fühlen. Für mich hat es nie so einen hohen Stellenwert gehabt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also es hat jetzt nicht irgendwie einen grossen Unterschied gemacht. Für mich ist es sicher schön und gut und alles, aber das hat jetzt mein Leben irgendwie nicht so impactet.
Also ich habe vorher die Zahlen angeschaut. Meine wir haben in der Schweiz 22%, wo man sagt, Personen, die eine Behinderung haben. Und ich finde, das ist schon noch viel, für dass wir nur so wenige Leute, die eigentlich im Bundeshaus repräsentativ für euch dort sind.
Ja, das ist sicher so. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger, je nachdem, was für eine Behinderung man hat, überhaupt in das Business von Politik hineinzukommen. Es ist einfach für jemanden, der eine Behinderung hat, je nachdem, was es eben ist, ist es eh schon ein bisschen mehr Aufwand, durch den Alltag eine gewisse Leistung zu erbringen. Und nachher in die Politik hineingehen, ist sicher auch schon sehr anstrengend noch. Und dann bist du auch so exponiert. Von dem her, ja, haben wir eigentlich schon weniger Leute mit Behinderung in der Politik. Aber ich verstehe auch ein bisschen, wieso.
Mhm. Weil es einfach schwierig ist und eben mit vielen Hindernissen verbunden, wie wir ja jetzt sogar gesehen haben.
Genau.
Im Medienzentrum. Und etwas, wo mir irgendwie so eingefahren ist, was du mir im Vorgespräch erzählt hast, ist ja zum Beispiel der ganz öffentliche Verkehr. Und wie das für dich ist, wenn du mit dem ÖV musst fahren. Auch dort ist natürlich die SBB sehr stark in Kritik geraten, dass die irgendwie 20 Jahre schon sagen, ja, wir machen das jetzt barrierefrei. Und heute ist es einfach immer noch nicht so.
Ja, das ist schon der Grund, wieso ich eben eigentlich kein ÖV brauche.
Nicht?
Nein, ich tue Auto fahren. Kurz nach dem ersten, was ich gemacht habe, nach meiner Reha, auch schon während der Reha, war, dass ich angefangen habe, Auto zu fahren. Wenn du im Rollstuhl bist, darfst du Antrag stellen, dass du ab 16 eigentlich darfst du Führerschein machen, das Permis. Und ich habe das eigentlich sofort gemacht, weil ich schlechte Erfahrungen nachher hatte mit dem ÖV, seit ich im Rollstuhl bin. Und mein Auto gibt mir so viel Freiheit. Von dem her, ja, ÖV ist für mich so etwas, es ist wie ein Marathon, wenn ich muss mit dem ÖV irgendwo herfahren muss. Es sind einfach so viele Sachen, die du beachten musst. Ah, da jetzt der Rampe an, wenn ich auf das Gleis zum Beispiel zu tun rauf muss, muss mir jemand helfen oder muss vorher anrufen, eine Stunde vorher, dass mir jemand helfen kann, falls der Zug nicht rollstuhlgängig ist. Das ist einfach immer ein riesen Aufwand. Da gehe ich lieber einfach in mein Auto und fahre los. Da ist es sehr frei.
Du hast gesagt, du hast eine schlechte Erfahrung gemacht. Was war denn die schlechte Erfahrung gewesen?
Ach, das war ganz kurz nach meinem Unfall gewesen. Ich glaube sogar noch während meiner Reha-Zeit gewesen. Da bin ich irgendwie auf Zürich gegangen mit dem ÖV. Ich habe einfach gemacht immer. Ich dachte, ja, ich probiere jetzt einmal, ich arbeite das schon. Ich brauchst du ÖV, ja, allein irgendwie. Da bin ich in der Nacht irgendwann mal mit dem Bus nachher zurück eben auf Notwil. Und dort ist dann jemand eingestiegen, war sturzbesoffen gewesen. Und wo der Bus angefahren ist, ist er voll auf mich draufgekehrt. Ich bin fast aus dem Rollstuhl gefallen. Und die Leute haben nicht gewusst, wie reagieren. Das hat einfach zuerst niemand geholfen, weil es einfach so...
Niemand hat etwas gemacht?
Einfach am Anfang war, glaube ich, einfach alle so ein bisschen geschockt gewesen. Und ich einfach gedacht, neben mir den Dude irgendwie von der Chance weg, hey, wirklich.
Und nachher hat jemand geholfen?
Ja, so ein junger Mann ist nachher aufgesprungen und hat gesagt, okay, gut, er tut den Typ irgendwie wegnehmen. Mhm. Aber das hat mich nachher so... Weil du kannst ja nichts machen, du sitzt einfach. Ja. Du kannst dich nicht wirklich wehren. Und glaub, ich war sehr jung gewesen und ich muss dir sagen, das war das Erlebnis, das man dann einfach mit dem ÖV hat absolut
abgelöscht.
Genau.
Aber jetzt musst du trotzdem für unsere Zuhörer noch kurz erklären, wie tust du Auto fahren? Wie geht das?
Ich muss sagen, es gibt ganz, ganz viele Rollstuhlfahrer, die Auto fahren. Und okay. Auch nicht nur Leute, die Paraplegiker sind, also die nur beeinträchtigt sind, sondern auch Leute, die Tetraplegiker sind, die noch gewisse Armfunktionen haben. Das ist ja nicht immer clean cut. Und es gibt wahnsinnige Systeme, wie du kannst in das Auto reinsitzen, den Rollstuhl, wenn man kann, ich baue ihn selber auch auseinanderbauen auf den Beifahrersitz, aber es gibt ganz viele Mechanismen, wie er nachher verladen werden kann, automatisch. Und nachher tust du mit den Händen Gas geben und du steuern mit den Händen. Und das geht im Fall, das ist gar kein Problem.
Okay, interessant. Ich finde, das ist auch so ein Bild, aber irgendwie... Jemand, der im Rollstuhl ist und Auto fährt, das, ich glaube, für viele geht das irgendwie nicht zusammen. Aber du hast jetzt gesagt, doch, das ist sehr oft der Fall. Und wenn wir jetzt sogar vielleicht auch ein bisschen von Subventionen reden, wäre es dann eine Möglichkeit, dass man sagt, ja, man würde eigentlich mehr investieren, in dass eben Personen im Rollstuhl Auto fahren können, statt dass sie ÖV fahren können?
Also momentan, aus meiner Sicht, ist Autofahren die beste Lösung. Weil eben, wie schon gesagt, mit dem ÖV sind wir ja noch nicht so weit, wie sie einmal gesagt haben, sollten wir sein. Und wenn man Leuten wirklich helfen will im Rollstuhl, tust du dann eigentlich du lieber das Geld momentan, wenn du wirklich helfen willst, ihnen helfen, irgendwie ein Auto zu finanzieren oder so.
Weil dort bist du wirklich flexibel und autonom. Und sonst bist du immer noch, so wie ich es jetzt rausgespürt habe, sehr abhängig, du musst vorher anrufen, es ist ein riesen Aufwand, es ist auch so ein bisschen ein Stress, den sie rausgehören.
Es ist für mich einfach ein Stress, aber also ich kenne auch Leute im Rollstuhl, die den ÖV gerne brauchen. Aber das sind Leute, die strukturiert sind. Und ich bin absolut nicht strukturiert und total spontan. Und du musst noch da her, musst noch da her. Ey, das würde nicht funktionieren bei mir. Eine Stunde vorher anrufen. Ich sage, nein, in 5 Minuten will ich gehen. Und dann bin ich weg. Es geht für mich nicht.
Aber ist das für dich auch ein Stress, manchmal unter Personen zu sein, unter so viele Leute zu sein?
Ja, also für mich sowieso, gell, mit der Reizfilterschwäche und mit dem ADHS. Es ist immer so, viele Leute am Bahnhof und nachher schauen sie dann noch. Und wenn es nachher zum Beispiel das Teil, das sie brauchen, um die alten Züge aufzutun, ja, das ist so laut und dann fühlst du dich einfach so, als wärst du so wie ein Laster.
Ja, und ein bisschen ausgestellt.
Oder? Ja, und die Leute schauen, ist halt interessant, verstehe ich auch.
Also das ist dir nicht unangenehm?
Am Anfang war es mir sehr unangenehm gewesen. Jetzt überlege ich mir da nicht so viel dabei und ich bin eh nicht mehr am ÖV fahren.
Also jetzt fahrst du nur noch Auto?
Ja.
Und du hast etwas Interessantes gesagt, wo wir vorher geredet haben. Sehr viel ist ja auch in der Politik so oder auch sonst. Ich glaube, Leute, die würden sagen, mit einem guten Gedanken dahinter sind, man redet aber sehr viel über euch, aber nicht mit euch.
Oder eben auch manchmal für uns.
Ja.
Ja, das passiert oft zum Beispiel eben, das, was ich gelesen habe, die neuen Züge von der SBB. Es wäre so einfach gewesen, einfach jemanden im Rollstuhl herzuholen und fragen, hey, funktioniert der Zug eigentlich da? Das wäre in einer halben Stunde einfach schon abgeklärt gewesen. Ah nein, das geht nicht, das geht nicht, das müsst ihr ändern.
Also in diesem Zug, um das kurz...
Der Zug ist nicht rollstuhlgängig, man kommt anscheinend gar nicht ins Abteil rein mit dem Rollstuhl.
Weil es zu eng ist, der Gang.
Genau.
Wie siehst du es denn, hast du manchmal das Gefühl, dass du bevorzugt wirst? Und zwar, ich meine, es jetzt nicht im Sinn, ist ja klar, dass du eben, dass ich dir jetzt zum Beispiel Treppen muss aufhelfen, sondern ich rede mehr von dem, ja, wir wollen dich repräsentativ irgendwo in einem Gremium, oder? Weil das wäre ja so eine kleine Lösung, wenn die SBB jemanden hatte, der im Rollstuhl ist, dann hat man dort sehr schnell herausgefunden, ja gut, dieser Zug ist jetzt einfach nicht rollstuhlgängig.
Ja, da hat man einfach können fragen, definitiv, aber eben mit der Repräsentation. Haben sie einfach jemanden im Rollstuhl, dass sie so ein bisschen den Quoten-Rollstuhlfahrer da drin haben oder wirklich einfach, weil sie wegen ihren Skills haben dabei? Weißt du, was ich meine?
Mhm. Also, dass du dich wie auch so ein bisschen fühlst, als wärst du, ja, ich bin jetzt im Rollstuhl und darum bin ich jetzt in dieser Position, wo ich bin.
Ja, du bist einfach ein bisschen Quoten, weißt du? Mhm. Und das ist so etwas, was ich aber sehe, wenn so Fotos weißt, von Firmen gemacht werden, gell? Da ist jemand ein bisschen dunkelhäutig, da ist jemand im Rollstuhl drauf, da ist jemand mit einem Hijab oder so an. Weisst einfach so, ah, schau mal, wir sind gute Menschen, wir tun alle repräsentieren. Aber für mich ist das nicht nachhaltige Repräsentation auf eine Art. Ich habe das Gefühl, dass alles braucht Zeit, um eine richtige Inklusion zu machen. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist etwas, was ich heute einfach viel beobachte, was sagt, das ist nicht inklusiv, wir müssen das sofort ändern. Aber wir sind ja Menschen, wir sind eine Gesellschaft. Rollstuhlfahrer waren vor 30 Jahren noch an einem ganz anderen Ort wie heute. Und ich finde, man kann das nicht enforcen, sondern du musst dem Zeit geben.
Mhm.
Sondern ich sage mal vielleicht ein Beispiel, weißt, sage mal einen Bücherladen. Ich will in einen Bücherladen gehen, und es hat 3 Stufen vorne dran. Was mache ich? Werde ich aggressiv? Du sagst, ey, das ist nicht rollstuhlgängig, das geht gar nicht. Und ich zwinge dich jetzt dazu, zwingen, oder dass du das jetzt rollstuhlgängig machst. Sonst du dich verklagen oder was auch immer. Weißt du, ich aggressiv. Oder du einfach schnell reinwinken und schaue, hey, kann jemand schnell rauskommen? Hey, sorry, hat er einen Eingang irgendwie hinten, den ich brauchen kann? Und nach so einer Interaktion habe ich das Gefühl, ist dann so wie eine intrinsische Motivation drin, vielleicht von dem, der das Geschäft hat, hey, weißt du was, komm, wollen wir eine Rampe machen?
Mhm.
Ja, voll, dann kann sie immer wieder daher kommen. Für mich ist das nachhaltig. Dann kommt es aus ihrer intrinsischen Motivation raus und ich habe sie nicht gezwungen, weil ich bin jemand, der nicht gerne gezwungen wird zu irgendetwas.
Also das heisst für dich eigentlich eben so der Zwang, dir müsst jetzt einfach und sonst diskriminieren dir mehr, das finde ich eigentlich nicht der richtige Ansatz, sondern mehr mit miteinander reden und eine Sensibilität schaffen vielleicht.
Ja, genau. Es gibt immer mehr Rollstuhlfahrer, eben heutzutage, wir sind mobil, wir sind in der Gesellschaft rum, die Leute sehen uns immer mehr.
Ich finde, das heute ist gerade ein gutes Beispiel mit dem Medienzentrum, weil ich finde, ich glaube, das würde ich nämlich auch ansprechen. Das ist jetzt für mich auch so, es ist doch genau so eine Situation, wo du sagst, hey, schau, ich habe eine Freundin, die mit mir einen Podcast aufnehmen will und sie kommt nicht selber hier rein. Wieso? Das geht doch nicht. Und auf diese Art und Weise hast du nachher einen Impact geschaffen, als du jetzt sagst, hey, also, Gott vertelle, hier sind wir immer noch nicht so weit, oder?
Ja, also wenn ich da vor dem Medienzentrum hätte, da vorne schreien, so, hey, was soll das jetzt und so, ich komme da nicht rein, der tut mich, ich bin nicht inkludiert hier. Nein, das ist nicht der richtige Ansatz, finde ich. Aber die Leute haben gesagt, schau, ich versuche, ich bin trotzdem da reingekommen, mit Hilfe, aber du hast jetzt gerade die Motivation bekommen, das gut anzusprechen. Und so kann sich das nachhaltig entwickeln. Und so habe ich das Gefühl, tut sich unsere Gesellschaft Schritt für Schritt weiterentwickeln.
Und du nimmst sie mit?
Ich nehme sie mit und sie erleben es selber. Und ja, und dann sie das so mit etwas Positivem assoziieren und nicht mit etwas Negativem. Hey, ich habe das jetzt müssen machen, dass es regelkonform ist. Nein, ich habe das wollen machen, dass sie in das Medienzentrum hineinkommen. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ich finde, Inklusion ist ja auch ein grosses Thema in der Schule. Und dort ist ja momentan eine grosse Debatte im Gang, eben zu integrativen Schulen. Und du bist ja jetzt auch Lehrerin, du bist im Rollstuhl. Und wie siehst du das mit dieser integrativen Schule?
Also auf dem Papier ist es ja super, man tut sich einander unterstützen, man tut es durchmischen, da wird Akzeptanz für deine Mitschüler gefördert, weil alle verschieden sind. Auf dem Papier ist es super, aber in der Praxis...
Die Lehrpersonen, du den Kopf.
Ja. Die Lehrpersonen, die sind nicht ausgebildet für gewisse Spezialfälle. So tust du nachher diesen Schülern nicht helfen, die spezielle Herausforderungen haben oder etwas, eine spezielle Behandlung brauchen. Und wir sind ja weggekommen von diesen Spezialklassen, dass die eben auch integriert werden und nachher, wenn sie in einer normalen, jetzt in Anführungszeichen, normalen Klasse, in der Regelklasse, dass die nachher untereinander sich unterstützen. Aber in der Praxis ist das sehr schwierig. Wir haben sehr wenig Ressourcen. Wir haben einen Lehrmangel. Und wenn wir, weiss nicht, wie viele Stunden Teamteaching haben, das heisst eben, wenn zwei Lehrpersonen gleichzeitig im Unterricht sind, um überhaupt allen Anforderungen gerecht zu werden. Und nachher haben wir nebenan noch Heilpädagogin. Irgendwann hast du das Gefühl, okay, lohnt sich das? Oder ist es einfach besser, du tust halt einfach sagen, ja, eine Spezialklasse, weil das ist ein spezieller Fall. Weil ich über mich sage, oh, ja, es ist ein spezieller Fall im Rollstuhl. Du musst es nicht beschönigen.
Also für dich wäre es jetzt nicht das Problem gewesen, wenn du jetzt noch in die Schule müsstest, wenn du in eine Spezialklasse wärst gekommen?
Nein, wenn ich dort besser kann, unterstützt werden. Ich meine, was ist das Ziel von unserem Bildungssystem? Bilden. Dass Kinder etwas lernen.
Mhm.
Und wenn das der bessere Rahmen ist, um das Ziel zu erreichen, wieso nicht? Und das heißt ja nicht, dass sie nachher einfach abgeschottet sind von den anderen Schülern. Du kannst viele Fächer mit anderen gemischt machen, zum Beispiel Kunst, BG.
Ja.
Dann können sie ja in eine Regelklasse übergehen und dann haben sie auch ein bisschen die Durchmischung. Aber wenn es dann wirklich darum geht, um den speziellen Anforderungen im Schulalltag gerecht zu werden, wäre ich nicht mal dazu abgeneigt, ehrlich gesagt.
Also ich spüre, du hast dort die Spezialklasse wegen diesen speziellen Anforderungen und wegen den Ressourcen, die halt beschränkt sind momentan, auf dem Papier gut, aber in Wirklichkeit eher schwierig zum Umsetzen. Aber jemand, oder sagen wir eine Institution, die das ja sehr gut gemacht hat, wo du viel davon erzählt hast, ist das Paraplegikerzentrum Nottwil. Was haben die dort richtig gemacht oder was haben die verstanden?
Ja, genau. Also eben zum Klarmachen, ich war im Schweizer Paraplegikerzentrum für meine Reha nach dem Unfall. Bin ich 4,5 Monate. Und das Coole dort ist einfach, erstens mal, sie sind wirklich auf meinen Fall spezialisiert. Sie tun mich nicht mit Samthändchen anlängen, sondern sie sind real. Sie sehen die Situation, wie sie ist und benennen so nach dem. Und das nicht nur medizinisch, also sie dich operieren, dass du wieder wie gesund bist, sondern sie dich auf das Leben vorbereiten. Sie dir medizinische Sachen zeigen, Rollstuhlhandling. Du musst in die Stadt gehen, auf Luzern. Dann wird gelungen, kannst du über den Bordstein drüber, kannst du über das Pflasterstein, kannst du die Rolltreppe fahren. Nachher auch Karriere natürlich, weil...
Also die ganze Berufsbildung.
Genau, früher hat man ja, wenn du Rollstuhl bist, bist du eigentlich in ein Altersheim wie abgeschoben worden und dann hast du eigentlich einfach existiert.
Mhm.
Aber du bist nicht...
Du bist nicht Teil der Gesellschaft gewesen.
Genau, und was sie dort sehen, ist, nein, du bist Teil der Gesellschaft und du bist wichtig in dieser Gesellschaft und es braucht dich in dieser Gesellschaft und wir wollen dir helfen, dass du dich auch an der Gesellschaft kannst beteiligen. Da fördern sie eben zum Beispiel, fördern, dass ich kann weiterhin meine Schulsachen machen
kann. Also ja, du warst ja noch im Gimmer gewesen, zum
Ja, genau, ich war im Gimmer. Und ich konnte meine Schulsachen können machen. Aber jetzt ist, das ist das Parawork übrigens, das ist jetzt riesig geworden dort, die Abteilung. Das ist Berufsberatung, Umschulung, ich habe Bewerbungen dort geschrieben. Sie helfen dir einfach wirklich wieder ins Leben reinkommen.
Darf ich das so zusammenfassen? Das ist für dich wirkliche Inklusion.
Genau, und es braucht viel. Wirkliche Inklusion braucht viel Geduld, viel Zeit und viel Arbeit.
Also das habe ich jetzt auch so rausgehört. Aber du hast ja jetzt immer noch Kontakt mit dem SPZ, aber nicht nur aus medizinischen Gründen. Willst du da noch ein bisschen erzählen?
Mhm. Natürlich gehe ich immer auch ein bisschen aus medizinischen Gründen, auch ein paar Monate
sicher. Ja, ich habe auch schon dorthin gefahren.
Ja, ganz stimmt, stolz. Genau. Das hast du gut gemacht.
Super gemacht, ja.
Aber ich bin auch, weil ich online sehr aktiv war, haben sie mich einfach auch immer angefragt von der Schweizer Parablecker Stiftung, ob ich bei gewissen Projekten mitmache oder gewisse Aufträge mache. Also zum Beispiel bin ich 10 Tage lang an der Zuckermesse am Arbeiten und habe dort über meine Story geredet und habe einfach Mitglieder reingeholt und die Leute aufgeklärt oder habe für gewisse Social-Media-Projekte, weißt, immer mitgearbeitet. Immer ganz viele so kleine Aufträge, die ich gerne mache. Und eines der coolsten Projekte ist natürlich Adapt, also Inclusive Fashion, wo ich immer gesagt habe, was für mich sehr wichtig ist. Und ich bin so froh, haben wir das jetzt geschafft.
Also jetzt musst du trotzdem noch ein bisschen erzählen, was ist denn Adapt Fashion? Was ist das für ein Projekt?
Es geht eigentlich darum, zum Beispiel, wenn du Gesundheitsschuhe hast.
Die wunderschönen Gesundheitsschuhe.
Die wunderschönen Gesundheitsschuhe. Hey, hast du wirklich das Gefühl, du irgendwie sehr gerne anlegen? Nein, ich bin mit 16 in Rollstuhl gekommen. Ich bin eine junge Frau. Und ich will mich gerne mit meinen Kleidern so ausdrücken, wie ich will, ohne dass es meiner Gesundheit Schaden zufügen könnte. Und das ist eben die Realität, gell? Mit Druckstellen oder die Hose, die halt reinschneiden, wenn du sitzt, das kennt sicher jeder. Oder?
Also das war deswegen meine Folgefrage. Also inwiefern ist die Mode jetzt, sagen wir mal, für Rollstuhlgänger anders als für Leute, die laufen können?
Ich muss zum Beispiel meine Hosen einfach alle umschneiden oben, weil sie halt zum Stehen gemacht sind, oder? Und du kannst sicher nachvollziehen, wenn du sitzt. Es kann sehr unangenehm werden, indem
so
Jeans.
So Bauch reindrückt
und ja,
so
und hinten zu wenig, sieht man alles. Oder? Und da habe ich mir überlegt, wieso kann man nicht einfach coole Kleider machen, die aber gemacht sind für Leute, die sitzen. Und das ist eigentlich das Projekt. Für mich ist jetzt die Hose sehr wichtig, aber es ist auch für andere Leute wichtig, die eben Tetraplegiker sind. Nicht alle Tetraplegiker können null ihre Arme bewegen, sondern die meisten haben Funktionen.
Mhm.
Aber zum Beispiel einen Reissverschluss auf und zu machen, das geht nicht. So viel Feinmotorik haben sie nicht mehr. Aber zum Beispiel haben bei der Rentenjacke den Reissverschluss einfach ersetzt durch Magnet. Und jetzt kann er, mit dem ich auch in diesem Projekt bin, wo Tetra ist, kann die Jacke selber anlegen. Und es sieht gut aus. Es sieht nicht nach Krankheit aus.
Ja.
Ja, es sieht fashionable aus. Und du siehst es nicht.
Also, es ist ja eine Ausdrucksweise, es ist ja eine Form von Identität, die dir gibst, wenn du dich anlegst entsprechend. Und das ist ja das, was du auch ein bisschen möchtest, also die Möglichkeit, die du möchtest haben, ohne dass du deine Gesundheit musst schaden.
Genau. Wir sind jetzt an der zweiten Kapselkollektion dran, aber letztes Jahr haben wir eben die erste gemacht und da sind wir nachher an der Fashion Week Zürich gewesen. Und es ist weniger darum gegangen, dass die Kleider jetzt wirklich momentan verkauft werden, sondern es ist darum gegangen, so viele Leute und so viele Designer, so viele Labels, das war so cool gewesen. Es hat die Leute wirklich bewegt und viele sind mit uns in Kontakt getreten und haben mit uns geredet und wollten wissen, ah, okay, was ist denn wichtig für euch? Und plötzlich entstehen da Zusammenarbeiten mit anderen Fashion-Labels. So ist eben auch wieder die intrinsische Motivation von innen gekommen. So, hey, wir finden das cool, wir wollen da auch mitmachen.
Und am Schluss hast du eben, also finde ich, wieder so die Repräsentation. Also du warst an der Fashion Show, du warst auf dem Laufsteg, ein Model.
Mein Rollsteg.
Dein, stimmt. Super. Dein Rollsteg, ja klar. Und so hast du dir eigentlich, also kannst du die Leute sensibilisieren, so wie geht es auch. Ich habe nicht gewusst, dass die Mode anders muss sein für Leute, die im Rollstuhl sind, als für Leute, die stehen.
Ja, wer will das so wissen?
Ja.
Aber das wird
also jetzt alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das jetzt. Vor allem, dass die Auto fahren brauchen eine andere Mode. Und jetzt etwas Letztes. Ich finde, das ist immer eine riesige Debatte, auch in den Medien, und zwar die inklusive Sprache. Und ich habe mich wirklich kurz vor unserem Gespräch informiert, ja, eigentlich, wie spreche ich die jetzt richtig an? Und ich habe da ganz viele Sachen gefunden.
Zeig mal.
Also, aber zum Beispiel das Wort Invalid ist eine Beleidigung, ist entwürdigend. Und das sollte man nicht verwenden. Beeinträchtigung ist keine Selbstbezeichnung. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber das Gleiche gilt für Handicap. Und darum sollte man sagen, Menschen mit Behinderung oder Menschen, es steht da zweimal das Gleiche, Menschen mit B-Punkt-Hindert.
Ich weiß auch nicht, was das so heisst, ehrlich gesagt.
Okay. gibt's, zum Beispiel, wenn ich dir sage, du bist behindert, fühlst du dich da beleidigt, wenn ich dir das sage?
Ich bin behindert.
Aber
oder nicht?
Aber es ist genau das. Wir haben ja vorher ein bisschen angesprochen, dass du hast das so, eben, so genossen in diesem Paraplegikerzentrum. Aber es wird nichts beschönigt.
Nein, es ist auch, Entschuldigung, einfach eine Scheisslage. Entschuldigung, es ist nicht lustig, aber es ist einfach. Es ist einfach die Realität. Was ich, aber das Wort, das ich einfach komisch finde, ist invalid. Weil valide, gell? Invalid, nicht valide. Ich finde das mega komisch, wir kommen nicht drauf, von wo das eigentlich ist gekommen. Aber all die anderen Begriffe, ja, ein Handicap oder behindert, ja, ich bin behindert. Ist es so, oder? Ich bin behindert in meinem Leben.
Genau, und das ist etwas, was mir ist aufgefallen, vor allem wenn ich, also das, was ja das Problem ist, würde ich jetzt mal sagen, dass man das Wort behindert sehr oft, wird es in einem negativen Kontext gebraucht oder aus Schimpfwort. Das ist behindert, oder?
Ja, das sage ich mega häufig. Es ist ja auch negativ, oder nicht?
Ja, zumindest habe ich mir extra Mühe gegeben, dass ich das nicht mehr sage. Und ich bin auch schon, weißt, so von Freunden so aufmerksam gemacht worden, so, hey, das ist im Fall offensive, oder? Und ich habe gedacht, so, ja, eigentlich möchte ich das. Und ich habe mir das aufgegeben, wenn ich so schon von dir gesagt habe, so, irgendwie hat sich das komisch angefühlt. Aber dir stört das dann gar nicht so.
Ich brauche das Wort sehr häufig. Was heisst das behindert? Etwas ist behindert, es wird gehindert. Und gewisse Sachen sind behindert und nicht gehen.
ich finde wirklich. Also, man muss ja sagen, wir kennen uns natürlich schon ein Zeitchen. Und ich habe auch einen sehr schwarzen Humor. Du bist da auch schon in Genuss gekommen von dem.
Definitiv.
Und also ich finde, wenn wir am meisten lachen, wir lachen eben, wenn wir irgendwelche dumme Sprüche machen. Und natürlich, ich weiss auch, dass du das kannst nehmen. Aber es ist auch so ein Thema, eben Comedy. Ich meine, dort wird ja auch Witze darüber gemacht. Und von vielen, sage ich jetzt mal, Leuten, die für euch reden, wird gesagt, hey, das ist diskriminierend.
Da ist mir im Fall gerade etwas in den Sinn gekommen. Ich war so an der Comedy-Show von Ricky Gervais, oder? Und da hat er einen Behindertenwitz gemacht. Und ich habe gelacht. Und die Leute um mich herum, sie einfach zum Teil, die haben sich zurückgehabt.
Sie haben nicht gelacht?
Ein paar haben kurz müssen lachen, dann haben sie übergeschaut zu mir und haben so, als hätten sie irgendetwas falsch gemacht. Aber ich hatte Tränen in den Augen, ich habe es so lustig gefunden. Ich finde, ich fühle mich so auch inkludiert. Jeder hat ein Anrecht darauf, dass Witze über ihn gemacht werden. Finde ich persönlich. Weil, wenn du es nicht machst, heisst das, ich bin anders. Und du musst mich mit Samthändchen anlängen. Aber das will ich ja nicht.
Also du willst nicht mit Samthändchen angelängt werden. Ich glaube, das habe ich auch nie gemacht.
Nein.
Und manchmal habe ich es auch schon vergessen. Es hat ja auch schon so Momente gegeben, wo weil ich vergessen kann, dass du im Rollstuhl bist. Also ja, Chiara ist gut, ich kann stehen bleiben. Also ja, ich kann wirklich nicht weggehen. Da ist,
ja, genau, das war es. Bin ich in der Wohnung im ersten Stock, hast mich die Treppe aufgetragen, habe übernachtet am nächsten Tag. Ich habe gedacht, ja, ich bleibe noch in der Wohnung. Und du so, ja, gell, ich muss noch rausgehen, wir laden den Schlüssel hier. Ich so, super, merci. Schau mal, ob ich ihn brauchen kann. Also, ja, weißt du, kannst du selber raus. Ja, ich kann auch über den Balkon raus, das ist okay. Weißt du, zuerst den Rollstuhl ab und nachher mehr. Weißt du, das ist okay.
Ach ja, so. Ich weiß nicht, ob ich das kann sagen kann. Wir müssen es dann rausschneiden. Ich habe immer gesagt, ja, schlimmer kann es nicht mehr werden, gell? okay, also, das ist schon mal so ein bisschen der Endpunkt. Also, ich sage dem mal so, die Blindness, dass du im Rollstuhl bist, findest du das also nicht aus Affront?
Nein, man merkt, ob Menschen dir gegenüber böswillig sind oder nicht. Und die Leute, die wir schon länger kennen, vergessen selber zum Teil. Und ich finde das schön auf eine Art, weil das ist auf eine Art, also ich habe es natürlich vorher schon gewusst, aber es ist so wie ein richtiger Beweis dafür, die Leute haben dich gern für die Person, die du bist und wollen mit dir Zeit verbringen. Und es hat nichts mit deiner Behinderung zu tun.
Und haben die Leute vielleicht schon komisch reagiert, als sie die Lehrer kennen?
Ja, gell? Also wenn man jemanden nicht kennt. Mir ist sehr bewusst, dass ich auffalle. Und jeder Mensch hat seinen Rucksack, den er trägt. Jeder Mensch hat seine Story. Bei mir ist jetzt einfach der Unterschied, dass man sieht, dass ich eine Story habe. Und das ist das Erste, was die Leute interessiert. Und ich akzeptiere das auch voll. Weil ich finde es schön, wenn sich Menschen für Menschen interessieren. Mich stört es nicht, wenn mich Leute fragen. weil es ist ein Teil von mir. Und ich finde es schön, dass sie überhaupt auf mich zukommen und da Berührungsängste abgebaut werden.
Ja, vielleicht geht, sagen wir mal, besonders in diesem Haus hier, im Medienzentrum, wird ja viel über euch geredet. Und jetzt vielleicht meine letzte Frage. Wie ist deine Wahrnehmung, wenn du dein Leben so anschaust, als Rollstuhlfahrerin? Was bewegt dich in deinem Alltag?
Mich bewegt eben in meinem Alltag gute Freunde, die einfach mich so nehmen, wie ich bin. Und mit mir genau so umgehen in einer Selbstverständlichkeit. Zum Beispiel, wir gehen zusammen durch die Stadt und wir reden. Und dann kommen zwei, drei Stufen. Ich tue mich schnell umdrehen, tue mich schnell aufziehen und es geht weiter. Und das Gespräch wird nicht mal unterbrochen. Man versteht sich einfach. Es ist so eine Selbstverständlichkeit, eine Normalität. Das sind die Momente, die mich auch bewegen. Vor allem aus der Sicht als Rollstuhlfahrerin. Und so bin ich dann auch einfach inkludiert. Das sind die Sachen, die mir wichtig sind. Und ehrlich gesagt, weniger, welches Wort darf ich jetzt brauchen? Wie tut man jetzt an? Ist es eine Person mit Behinderung oder sie ist behindert oder invalide? Das ist weniger wichtig für mich. Ich meine, das Bild eben. Ich bin da vor einem Medienzentrum unten und sehe da oben im Medienzentrum, reden darüber, wie man richtig über mich redet. Aber hey, schau mal, ich will einfach reinkommen. Man, du den Krüppel reinlassen. Er darf du nicht über ihn reden. Du nicht wenigstens reinlassen. Das ist, was ich meine.
Ja, also Chiara, wie froh bist du da reinkommen? Gell?
Ich gehe, im Fall, jetzt müssen wir noch raus.
Jetzt müssen wir dann noch raus. Ich danke dir vielmals für das offene Gespräch. Und dir da draussen, liebe Community, wenn ihr Fragen an Chiara habt, dann könnt ihr uns sehr gerne schreiben auf redaktion@nebelspalter.ch oder auf unseren Instagram-Kanal. Ich tue meine und den von der Chiara auch noch verlinken. Dann könnt ihr gerne Fragen stellen oder Rückmeldungen geben zu dieser Folge. Wie habt ihr die gefunden? Vergesst aber nicht unbedingt, euren Freunden von diesem Podcast zu erzählen und ihn ganz hoch zu bewerten. Wir hören uns nächste Woche wieder am 6 Uhr am Morgen, am Dienstag.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit Maria Rahel Gano und Camille Lotte.